Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum Irgendwas mit Medien Podcast, dem Podcast, in dem wir über Kommunikation sprechen. Und zwar, wie man Kommunikation ganz konkret nutzen kann, um Menschen zu erreichen. Das ist für Unternehmer genauso interessant wie für Journalistinnen, Presseleute, Blogger oder zukünftige Bestseller-Autoren. Mein Name ist Markus Feigl, ich werde Sie durch diesen Podcast führen. Besser bekannt bin ich unter dem Namen Zeitungsmacher, bin langjähriger Journalist und auch PR-Berater, gebe Seminare im Bereich Kommunikation, lehre an verschiedenen Universitäten zu diesem Bereich und berate auch verschiedenste Firmen in diesem Bereich. Was Sie also in Zukunft hier erwarten wird, sind Auszüge aus meinen Seminaren für Presseleute und Journalisten und ich werde auch aus der Praxis ein bisschen plaudern und Anekdoten aus dem Unibetrieb erzählen. Und aufgrund meiner Herkunft, ich bin aus St. Pölten in der Nähe von Wien in Österreich, wird mein niederösterreichischer Dialekt manchmal ein bisschen durchkommen. Ich hoffe, das ist kein allzu großes Problem für Sie. Heute geht es um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich um Storytelling. Wie erzähle ich Geschichten so, dass sie verständlich sind, dass die Leser sie gut verstehen, dass sich die Leser mit den Protagonisten identifizieren können? Wie schreibe ich Geschichten so, dass sie spannend sind und gerne gelesen werden oder gerne gehört werden? Wenn es um Storytelling geht, arbeite ich mit einer ganz einfachen Formel. Die hört sich mathematisch und wahnsinnig kompliziert an, ist aber der Schlüssel für jede gute Geschichte. Eine gute Story S besteht aus Z plus I von A plus P plus Alpha und Omega. Das ist für Sie jetzt komplett unverständlich. Wir werden das im Laufe dieses Podcasts natürlich auflösen. Bevor Sie eine Geschichte schreiben, fragen Sie sich, was möchte ich mit dieser Geschichte überhaupt sagen? Was möchte ich dem Leser vermitteln? Und warum soll der Leser die Geschichte überhaupt lesen? Und genau das nennen wir im Journalismus den Küchenzuruf. Den Küchenzuruf müssen Sie sich so vorstellen. Ein verheiratetes Paar ist zu Hause. Einer sitzt auf der Couch und liest die Zeitung, ein anderer ist in der Küche und macht den Abwasch. Und nachdem derjenige im Wohnzimmer den Zeitungsartikel gelesen hat, erbost die Zeitung zu und schreit: Martina, stell dir vor, jetzt wollen die in Wien schon wieder die Steuern erhöhen. Und dann ist das der Küchenzuruf. Wenn also der Leser aus einem Artikel, egal wie lang er ist, ob er eine halbe Seite lang ist, ob er 8 Seiten lang ist, einen Satz herausdestillieren kann, mit dem er den Artikel zusammenfassen kann, dann ist das der Küchenzuruf. Und dieses Herausdestillieren, das kann der Leser nur dann, wenn der Journalist oder der Autor beim Schreiben diesen Küchenzuruf schon intus hatte, wenn er schon wusste, was dieser Küchenzuruf sein soll. Wie oft haben Sie schon einen Artikel oder einen Blog-Eintrag oder einen Facebook-Post gelesen und haben sich nachher gefragt, puh, worum ging es da jetzt eigentlich? Was wollte der jetzt eigentlich sagen? Wenn Ihnen sowas schon untergekommen ist, dann ist das genau das Beispiel dafür, dass jemand keinen Küchenzuruf hatte. Er hat einfach angefangen zu schreiben und wusste selber nicht, wo die Geschichte hingehen soll und dann verliert er sich ganz einfach darin. Also das wollen wir im besten Willen auf jeden Fall für unsere Leser vermeiden. Der Küchenzuruf muss immer eine Feststellung sein, niemals eine Frage. Wir lassen den Leser nicht mit Fragen zurück, sondern er hat was gelernt aus dem Artikel. Und wenn wir unseren Küchenzuruf haben, dann müssen wir einen Zugang zum Artikel wählen. Da gibt es 3 Möglichkeiten. Ich kann entweder über das Thema einsteigen. Das heißt, ich muss mich fragen, welches Thema möchte ich bearbeiten? Welche Fragen möchte ich bearbeiten? Was will ich eigentlich bewirken mit diesem Text? Ich kann aber auch über den Protagonisten einsteigen, denn jede Geschichte, wie wir noch hören werden, braucht einen Protagonisten, einen sogenannten Helden. Da muss ich mich fragen, wer sind die am Konflikt beteiligten Personen? Warum haben die Konflikt? Was wollen die eigentlich? Ja? Das heißt, da wird es dann eher persönlich, da wird es emotional, da geht es um Menschen. Die 3. Möglichkeit, die ich habe, ist, dass ich über den Konflikt einsteige. Ich frage mich, was ist der Konflikt? Wie ist er entstanden? Wie wird er ausgetragen? Wie wird er gelöst? Konflikt bedeutet immer Drama, bedeutet immer Spannung. Das heißt, wenn ich über den Konflikt einsteige, den es eben gibt, dann wird das eher eine spannende Geschichte. Die 1. Variable unserer Formel wird also klar I von A, nämlich die Intention des Autors. Bevor ich beginne mit einem Text, muss ich immer wissen, was möchte ich eigentlich sagen mit diesem Artikel, was möchte ich eigentlich bewirken mit diesem Blog-Eintrag, was soll der Leser davon haben, dass er das jetzt liest. Habe ich das nicht, brauche ich gar nicht anfangen zu schreiben, denn dann ist der Text sinnlos, weil er dann nicht gelesen wird, beziehungsweise wird mein nächster Text dann nicht gelesen, weil die Leser unglücklich zurückgelassen werden. Wenn ich das weiß, dann muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich den Text beginne, wie ich also in einen Text einsteige, wie ich den Leser in den Text hineinziehe und ihn von der ersten Sekunde anhalte. Ein großes Manko von Texten ist nämlich, dass sie selten zu Ende gelesen werden. Deshalb versucht man Textausstiege, also Stellen, an denen sich der Leser unwohl fühlt, Stellen, in denen sich der Leser möglicherweise nicht auskennt, möglichst zu vermeiden. Und gerade der Einstieg ist wahnsinnig wichtig, um den Leser halt einmal in den Text hineinzuziehen und Spannung zu erzeugen. Und deshalb gibt es einige Möglichkeiten, in den Text einzusteigen. Zum Beispiel die direkte Ansprache. Sowas wie, stellen Sie sich vor. Ja? Oder kennen Sie das? Sie stehen in der U-Bahn und bemerken plötzlich einen unangenehmen Geruch im Waggon. Das hat jeder von uns schon mal erlebt. Da kann sich jeder was drunter vorstellen. Und der Leser fühlt sich abgeholt. Er sagt, okay, ich kenne die Situation, ich bin jetzt in der Geschichte dabei, worum geht's? Und dann kann man den Text fortsetzen. Aber man braucht einen vernünftigen Einstieg, um dem Leser wirklich mal klarzumachen, worum es geht und wirklich Spannung zu erzeugen. Eine weitere Möglichkeit, einen Text zu beginnen, ist ein direktes Zitat. Sowas wie, in dieser Nacht dachte ich, ich sterbe, sagt Margot H. mit heiserer Stimme. Es werden sofort Fragen aufgeworfen. Es fragt sich jeder sofort, wer ist Margot H.? Warum hat sie geglaubt, sie stirbt in dieser Nacht? Warum hat sie heisere Stimme? Was ist ihr passiert? Je mehr Fragen ich am Anfang stelle, desto besser ist es für den Text. Ich stelle die Frage natürlich nicht mit einem Fragezeichen, sondern ich schreibe, in dieser Nacht dachte ich, ich sterbe, sagt Margot H. Und lasse automatisch Informationen offen. Der Leser möchte diese Informationen sofort auffüllen und das sind diese Fragen, die ich dann stelle als Autor. Was auch eine gute Möglichkeit ist, in einen Text einzusteigen, ist der szenische Einstieg. Zum Beispiel, in sterile grüne Abdecktücher gewickelt, sitze ich auf einem OP-Tisch und der Finger eines Chirurgen steckt in einem Loch in meinem Rücken. Eine Krankenschwester mit Mundschutz steht vor mir, sagt, ich dürfe meinen Kopf an ihre Schulter legen und so laut schreien, wie ich möchte. Szenisch steigen wir meistens in Reportagen ein. Das sind Texte, die der Autor selbst miterlebt hat, wo er selbst vor Ort war. Und bei Reportagen geht es immer darum, wie etwas riecht, wie etwas schmeckt, wie etwas ausgesehen hat. Wir holen unseren Leser also mit allen Sinnen ins Geschehen, damit er wirklich möglichst vor Ort ist. In meinen Seminaren besprechen wir normalerweise 9 verschiedene Arten von Einstiegen recht detailliert, aber es gibt natürlich viel mehr als diese 9, also der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Solange ein Einstieg den Leser einfängt, ist er gut, also probieren Sie einfach aus. Und somit wird das Alpha in unserer mathematischen Formel klar, nämlich der Einstieg. Dann muss ich mich fragen, wie ich in der Geschichte Spannung aufbaue. Ich habe schon gesagt, der Leser stellt sich automatisch Fragen. Wer ist Margot H.? Warum wäre sie in dieser Nacht fast gestorben? Wenn ich solche Fragen nicht sofort beantworte, dann spricht man von einem Spannungsbogen oder einem Cliffhanger. Die Geschichte von 1001 Nacht handelt von einem König, der von seiner Frau betrogen wird und daraufhin so wütend ist, dass er sie umbringen lässt. Von dieser Nacht an lässt er sich jede Nacht eine neue Frau aufs Zimmer bringen, die dann am nächsten Tag getötet wird. Bis dann eine clevere Frau kommt, die das System durchschaut und ihm dann eine Geschichte erzählt. Und kurz vor dem Höhepunkt der Geschichte sagt sie, mein König, ich bin müde, ich gehe jetzt schlafen, ich erzähle Ihnen die Geschichte morgen zu Ende. Und das macht sie dann jede Nacht. Das heißt, sie baut jede Nacht Spannungsbögen auf, lässt den König dann zappeln, damit er sie leben lässt und sie dann am nächsten Tag weitererzählen kann. Neudeutsch sprechen wir auch von Cliffhängern. Und einer der absoluten Meister des Cliffhangers ist der Bestsellerautor Dan Brown. Der hat eine Methode namens 3C-Methode, nämlich Contract, Clock und Container. Der sagt, eine spannende Geschichte besteht eben aus diesen 3 Komponenten. Contract steht für Vertrag, das heißt, das ist der Vertrag, den ich mit dem Leser abschließe. Bedeutet, wenn ich eine Frage aufwerfe, zum Beispiel, wer ist Margot H., zum Beispiel, warum wäre sie fast gestorben, dann werde ich dir diese Frage im Laufe der Geschichte auch irgendwann mal beantworten. Darauf kannst du dich als Leser verlassen. Das zweite C steht bei Brown für Clock, also Uhr. Es gibt also eine Zeitkomponente. Man muss etwas schnell erledigen, etwa eine Zeitbombe entschärfen oder verhindern, dass der Bösewicht ein weiteres Mal tötet. Und das dritte C steht für Container. Container bedeutet Behälter, soll also heißen, die Charaktere sind eingesperrt, können nicht einfach weglaufen vor ihren Problemen, sondern müssen die lösen. Irgendwas hält alles zusammen. Zum Beispiel sind die alle auf einem Boot oder auf einer Insel oder die ganze Welt ist in Gefahr oder irgendwas anderes hält sie an dem Ort. Das ist halt ihr Heimatort und sie wollen auf keinen Fall dort weg. Es gibt also nur einen Ausweg. Es gibt viele Hürden, die diesen Ausweg verstellen und das macht den Helden heroisch und die Geschichte interessant. Das sind die Bestandteile einer Geschichte. Jede Geschichte, nicht nur bei Dan Brown, sondern überall, braucht einen Protagonisten, also einen Helden. Der hat einen Wunsch. Dieser Wunsch ist wahnsinnig stark. Und es gibt zumindest eine Hürde, die dieser Held überwinden muss, um sich diesen Wunsch zu erfüllen. Dieses Konzept gibt es seit Tausenden von Jahren, sieht man in fast jedem Theaterstück, in jedem Film und liest man in jedem Buch. Dieses Konzept geht schon auf die Antike zurück. Es gibt die 12 Stationen der Heldenreise, wie man sie aus fast jeder Geschichte kennt. Der Held befindet sich in seiner gewohnten Welt. Dann gibt es einen Aufruf, irgendein Problem, dem er sich stellen muss. Anfangs weigert er sich aber noch, diesem Problem gegenüberzutreten, wird dann aber von jemandem ermutigt, es doch zu tun und betritt dann sozusagen das Abenteuerland, geht über die erste Schwelle und stellt sich seinem Problem. Dann muss er sich einigen Prüfungen unterziehen, dann kommt eine zweite große Schwelle und am Schluss kommt dieser Endgegner, den er besiegen muss. Wenn er das getan hat, bekommt er eine Belohnung, macht sich auf den Rückweg nach Hause und erlebt dann eben diese Auferstehung, nutzt also seine neuen Fähigkeiten, um ein besseres Leben zu führen. Kommt dann mit seinem Elixier quasi zurück und ist am Ende wieder in seiner gewohnten Welt. Das sind die 12 Stationen, die man durchleben muss. Normalerweise wird man nicht alle 12 Stationen in einer Geschichte finden, außer natürlich, sie ist frei erfunden. Wenn wir aber von PR reden, wenn wir von Journalismus reden, dann gibt es da natürlich starke Abstufungen. In der PR kann ich wahrscheinlich noch mehr finden als im Journalismus, sollte ich aber natürlich nicht. Aber im Journalismus ist es natürlich ganz schwierig, solche Stationen zu finden. Da sollte ich eine Geschichte auf diese 12 Stationen scannen und sollte schauen, ob ich eine dieser 12 Stationen finde oder zwei. Wenn ich 3 Stationen in einer journalistischen Geschichte habe, dann ist das schon wahnsinnig gut, dann wird die Geschichte wahnsinnig spannend. Wichtig ist es natürlich hier, nichts dazu zu erfinden. Klar, in der PR kann ich eher noch inszenieren, aber auch hier würde ich vom Lügen abraten. Wie sieht dieser Held jetzt aus? Also zuerst mal sollte er mit dem Thema grundsätzlich zu tun haben, über das ich schreibe. Und er sollte einen unbekannten Blick auf das Thema ermöglichen. Außerdem sollten sich die Leser mit ihm identifizieren können. Und die Frage ist natürlich, wie hat sich diese Person entwickelt? Will diese Person überhaupt darüber sprechen? Und wie verständlich kann diese Person überhaupt über einen Sachverhalt reden, wenn ich sie interviewen muss, um die Geschichte zu schreiben? Wenn ich weiß, wer mein Held ist, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten, auf ihn draufzuschauen. Ich kann also einen Perspektivenwechsel vollziehen. Ich habe die Möglichkeit, aus der ersten Person zu schreiben, also aus der Ich-Perspektive. Ich versetze mich also in den Helden hinein. Ich ging durch den Wald. Ich habe die Möglichkeit, aus der dritten Person zu schreiben. Der Held ging durch den Wald. Und dann gibt es bei der dritten Person eben noch die Möglichkeit zu sagen, die dritte Person ist allwissend oder sie ist nicht allwissend. Was bedeutet das? Nehmen wir ein Beispiel. Dritte Person nicht allwissend wäre, Rotkäppchen ging durch den Wald und hörte ein Rascheln im Busch. Sie fragte sich, was sich wohl dahinter verbarg. Dritte Person allwissend wäre, Rotkäppchen ging durch den Wald und wusste nicht, dass sie der Wolf hinter dem Busch beobachtete. Leicht zu erkennen ist, dass ich mit der dritten Person nicht allwissend mehr Spannung erzeuge als mit der dritten Person allwissend. Aber ich habe in der Geschichte die Möglichkeit, hin und her zu springen, Perspektivenwechsel zu machen und dementsprechend die dritte Person das wissen zu lassen, was ich möchte und was mir als Autoren hilft. Das heißt, wenn wir wieder auf unsere Formel schauen, dann wird unsere Variable P klar, die steht für Perspektive bzw. Protagonist, unseren Helden. Auch den Helden müssen wir also kennen, bevor wir anfangen, die Geschichte zu schreiben. Und noch bevor ich anfange, die Geschichte zu schreiben, noch bevor ich angefangen habe, das erste Wort zu schreiben, frage ich mich, wie möchte ich die Geschichte eigentlich beenden? Wie sieht der Abschluss aus, damit sich der Leser am Ende wohlfühlt? Auch da gibt es natürlich wieder verschiedenste Möglichkeiten, etwa die Verdichtung. Das lange Training, hunderte Liter Schweiß und Tränen haben sich ausgezahlt. Marianne sitzt frisch geduscht in der Kabine und strahlt über das ganze Gesicht. Endlich hat sie es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Das heißt, am Schluss wird die ganze Geschichte noch einmal zusammengefasst. Der Leser weiß, okay, darum ging's, das war jetzt nochmal die Geschichte und fühlt sich wohl. Eine andere Möglichkeit wäre, die Quintessenz einer Geschichte herauszuholen. Amanda rasiert ihr Gesicht, setzt ihre Perücke auf, zieht ihr hübschestes Kleid an. Dann geht sie vor die Tür, ohne darauf zu achten, ob die Nachbarn sie anstarren. Alfred ist tot, gewöhnt euch daran, sagt sie und stöckelt zur Bushaltestelle. Also auch hier nochmal die eigentliche Aussage einer Geschichte zusammengefasst. Für die Quintessenz ist es wahnsinnig wichtig, sich ein gutes Zitat für den Schluss aufzuheben. Und der Leser muss das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt den Küchenzugriff verstanden, jetzt ist mir die Geschichte absolut klar. Eine andere Möglichkeit wäre, entsprechendes Detail zu verwenden. Gut für einen Zeitungsartikel wäre zum Beispiel, die Feuerwehr konnte den Dackel aus dem kalten Wasser retten, sein Herrchen gilt aber immer noch als vermisst. Sprechendes Detail deshalb, weil klar wird, der hat versucht, seinen Hund zu retten, ist dabei selber gestorben, der Hund hätte sowieso überlebt. Ein tragischer Fall. Und somit wird eine weitere Variable unserer Formel klar, nämlich das Omega für Ende. Und die letzte Variable unserer Formel, die wir noch nicht besprochen haben, ist das Z. Z steht für Zielgruppe. Ich muss mich immer fragen, für wen ich die Geschichte schreibe. Es macht einen großen Unterschied, ob ich für Kinder schreibe oder für Erwachsene. Ob ich für Tischler schreibe oder für Atomphysiker. Ob ich für Psychologen schreibe oder für Geologen. Ich muss mich in meiner Sprache immer an die Zielgruppe anpassen, damit die das verstehen. Ich muss mich bei den Themen an die Zielgruppe anpassen und hineinfühlen, damit ich weiß, ob die das überhaupt interessiert. Am besten hole ich meine Zielgruppe immer dort ab, wo sie ist. Wenn ich also Firmenchefs ansprechen möchte, dann werde ich eher im Profil oder in der Presse publizieren. Wenn ich Jugendliche ansprechen möchte, dann werde ich das eher auf Instagram tun. Und wenn mir all das bewusst ist, dann kann ich beginnen, meine Geschichte zu schreiben. Die Formel lautet also S, eine gute Story, S steht für Z, wie die Zielgruppe, plus I von A, also die Intention des Autors. Wir erinnern uns, das war der Küchenzuruf, also was ich eigentlich aussagen möchte mit meiner Geschichte, plus P, also Perspektive oder Protagonist, das heißt, das ist der Held meiner Geschichte, plus Alpha für den Anfang und Omega für das Ende. Und wenn ich das alles habe, dann wirkt das wie ein Schulöffel für meine Geschichte, denn dann habe ich alle Informationen, die ich brauche und muss den Text eigentlich nur mehr runterschreiben. In meinen Seminaren besprechen wir auch die Struktur von Geschichten, die verschiedenen Abläufe, die es für Geschichten gibt und natürlich auch, wie man Emotionen bei den Lesern weckt. Emotionen sind eine ganz wichtige Geschichte für die Kommunikation, aber da sind wir auch den ganzen Tag beisammen und nicht nur für eine kurze Podcast-Folge. Und einige Best-Practice-Beispiele, einige Vorbilder möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben, damit Sie die zu Hause vielleicht lesen können, wenn Sie das interessiert. Sie können sich diese Geschichten alle sehr, sehr schnell googeln. Zum Beispiel Snowfall von der New York Times. Das war so der erste große multimediale Longread, den es gegeben hat. Da gab es ein eigenes Rechercheteam, die sich da zusammengefunden haben und das gemacht haben für die New York Times. Snowfall behandelt einen Lawinenabgang, in dem einige Tourengeher verschüttet wurden. Und das war halt wirklich die erste lange Geschichte mit Videos, mit Audio, mit Grafiken und so weiter, mit interaktiven Karten. Also ein sehr, sehr spannendes Projekt. Eine andere sehr gute Geschichte ist Eisiges Schweigen von Malte Herwig, im Süddeutschen Magazin erschienen, in dem es um einen kanadischen Snowboarder geht, der auf dem Stubai-Gletscher in Österreich verschollen ist und 14 Jahre später taucht seine Leiche auf. Das liest sich auch wirklich wie ein Krimi. Und da sind auch alle Storytelling-Elemente enthalten, die wir besprochen haben. Also eine wirklich, wirklich spannende Geschichte, absolute Empfehlung. Ein sehr gutes Beispiel zum Thema die Zielgruppe dort abholen, wo sie ist, ist The Tinder Swindler vom Magazin VG, also VG. Die Website ist vg.no. Da geht es um einen Betrüger, der über Tinder Frauen sucht, denen er Geld abknöpfen kann. Und die Geschichte war komplett fürs Handy, fürs Smartphone konzipiert. Das heißt, man konnte sich diese Geschichte im kleinen Happen, immer wieder garniert mit Video und Audio, komplett auf dem Handy anschauen. Und das war so eine der ersten Geschichten, die das, wo das passiert ist. Das war 2019 und absolut empfehlenswert, das anzuschauen. Und wie man Storytelling grafisch sehr schön umsetzen kann, zeigt die Süddeutsche Zeitung mit dem Artikel Anatomie einer Katastrophe. Da wird anhand von Farben sehr schön verdeutlicht, was passiert, wenn wir den Klimawandel ganz einfach ignorieren. So, meine Damen und Herren, das war's für heute zum Thema Storytelling. Ich hoffe, es hat Ihnen was gebracht. Ich hoffe, Sie probieren diese Tipps einmal aus. Und wenn Ihnen eine gute Geschichte damit gelingt, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie mir die zuschicken. Wenn Sie Ihr Wissen zum Thema Storytelling vertiefen wollen, dann können Sie das gerne bei mir tun. Schauen Sie einfach auf meine Webseite www.zeitungsmacher.org. Und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Ausgabe des Irgendwas mit Medien-Podcasts wieder dabei. Da wird es um Krisenkommunikation gehen. Mein Name ist Markus Feigl, Ihr Zeitungsmacher. Bis zum nächsten Mal.